Also herzlich willkommen auch beide. Schön sind ihr da bei uns in der Gemeinde. Danke. Wir werden zuerst euch noch hören, was so gelaufen ist, bevor du in die Predigt wirst hineinleiten. Danke euch vielmals.
Danke vielmals, Tarun, für das Willkommen. Guten Morgen miteinander. Jedes Mal, wenn wir in die FG Frätiken kommen, werden wir so an den Anfang erinnert. Wir haben nämlich von 1984 bis 87 da an der Industriestrasse gewohnt. Und das war in der Zeit, wo die Kirche, die Gemeinde entstanden ist. Und wir haben noch zwei Fotos mitgebracht. Vor 32 Jahren, eben im 87, habt ihr uns ausgesendet auf Gambia. Wir sind zwar zuerst noch auf England, wo Englisch lernen, haben wir müssen. Und dann im 89, also genau vor 30 Jahren, sind wir auf Gambia gereist mit zwei kleinen Kindern. Und dort ist dann unsere Jüngste geboren, ein Jahr später. Wir sind 12 Jahre in Gambia gewesen und dann zurück in die Schweiz gekommen, sind dann 9 Jahre in der Schweiz gewesen und haben im Büro oder in der Basis von WEC International gearbeitet. Hans-Rudi war dann Leiter gewesen. Und vor 8 Jahren, 2011, sind wir wieder zurück auf Afrika. Unsere Kinder sind da geblieben, zwei in der Schweiz und eins in Amerika. Geheiratet und wir sind eben seit 2011 in Senegal, in Dakar und haben eine neue Aufgabe übernommen, die Regionalleitung von WEC in Afrika, südlich von der Sahara. Und das Bild ist ganz, ganz, ganz frisch von letzter Woche. Wir haben uns alle getroffen, unsere drei Kinder, ihre Ehepartner und unsere fünf Enkel haben wir eine Woche Ferien dürfen geniessen im schönen Wallis-Sonne. Und ja, wir fahren weiter in unserer Aufgabe als Regionalleiter, haben aber jetzt seit Anfang Januar einen grossen Wechsel erlebt. Wir legen nämlich unsere Basis zurück in die Schweiz verlegen. Wir haben Anfang Juli gezügelt und wohnen zwischen Ausliken und Pfäffiken. Mit wunderbarem Blick auf den Pfäffikersee. Ein riesiges Geschenk vom Herr für uns. Wir machen aber weiter. Wir reisen viel zurück auf Afrika, in die Länder, wo wir vorstehen, wo wir beraten. Und ja, da sind wir. Und wir haben sehr Freude, dass wir heute hier da sein dürfen. Wir möchten an dieser Stelle wirklich auch ganz, ganz herzlich Danke sagen der FEG Frätiken. 30 Jahre. Ihr habt uns nicht einfach geschickt und dann gehen, sondern ihr seid auf dieser langen, langen Reise, wo wir schon unterwegs sind, mit uns geblieben, hinter uns gestanden, habt für uns gebetet, habt uns auf verschiedene Art ermutigt und unterstützt. Und da sind wir mega, mega dankbar dafür. Jetzt aber genug von mir, ich gebe das Wort dem Hans-Rudi.
Ja, auch ein herzliches Guten Morgen oder Grüezi von meiner Seite. Eben, wir sind ja eigentlich fast in den letzten 8 Jahren fast jedes Jahr im Sommer kurz da gewesen und auch bei euch in der FG Frätiken vorbeikommen. Und für uns ist auch das Beobachten mit diesen Abständen von den Entwicklungen für euch als Kirche, als Gemeinde, ist auch spannend und wir freuen uns einfach. Auch heute Morgen wieder hat Elfi zu mir gesagt, du, es hat so viele neue Gesichter, die wir nicht kennen. So super schön. Also, wir freuen uns da zünftig. Also, wir sind ja eben Grosseltern, oder? Und wir sehen dann unsere Enkel eben auch immer nur wieder zwischendurch. Aber jetzt mit Skype und mit WhatsApp, mit dem Bildli, oder? Sehen wir es einander ein bisschen öfter. Aber gleich, ich glaube, was ich sagen will, ist, wenn man einander mit längerem Abstand sieht, dann fallen einem eben Veränderungen auf. Bei unseren Kindern immer, die wachsen eben schnell und wenn wir es eben wieder mal x Monate oder ein Jahr nicht gesehen haben, dann staunen wir wieder, wenn es vor uns stehen, Veränderungen, wie sie gewachsen sind. Und ähnlich empfinden wir, eben wenn wir zurückkommen, hier auf Frätiken zu euch in der FEG. Wir freuen uns einfach. Ja, der Einstieg, die Einleitung vom Tarun heute Morgen, ist so ein zünftiger Steilpass gewesen. Ich habe gefunden, wow, zack, das ist Ein super Einstieg. Muss ich unbedingt aufnehmen, den Steilpass, und schauen, dass ich das Goal schiessen kann, so ungefähr. Aber ob das mir gelingt, ist eine andere Frage. Gut. Also er hat, wenn wir ganz aufmerksam sind, hat er eigentlich erwähnt, dass sicher ein Drittel der Weltbevölkerung zur Zeit keine Möglichkeit hat, um das Evangelium zu hören. Die gute Nachricht, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, für alle die, die das annehmen und akzeptieren und das glauben, die haben Vergebung von ihrer Sünde und kommen zurück in eine tiefe, echte, lebendige Gemeinschaft mit Gott. Er führt uns zurück zum Vater. Und jeder Mensch, der sich dafür entscheidet, irgendwo im Leben, und dann auch sagt, und von jetzt an möchte ich Jesus Christus nachfolgen, ich möchte sein Jünger sein, das ist so ein biblisches Wort, ich möchte ein Nachfolger sein von ihm, ich möchte, dass er mein Chef ist, mein Herr, mein König. Für jeden, der das sagt, fängt ein neues Leben an, das ist das Evangelium. Aber zuerst muss man ja eben das hören. Und hören tut man das nur, wenn irgendjemand einem das aus der Bibel heraus nachbringt, irgendwie einem das vermittelt. Das Evangelium ist wunderbar ausbreitet und erklärt in der Bibel, in Gottes Wort. Und wenn uns das erklärt wird auf irgendeine Art, dann passiert Evangelisation. Und ich zum Beispiel, als ich 18-jährig war, habe ich das erste Mal gehört und dann darauf reagiert und gesagt, jawohl, ich will, dass Jesus für mich gestorben ist, zur Vergebung von meinen Sünden. Ich will, dass er mein Herr ist, dass er mich leitet und führt und ich will ihm folgen. Also das war meine die sogenannte Bekehrung, als ich 18 war, als ich das Evangelium zuerst gehört habe. Und von dort an hat dann ein Weg angefangen mit Jesus. Und auf dem Weg sind wir dann eben an einem gewissen Zeitpunkt als Missionare ausgesendet worden von den Fähig-Frätiken und von den Fähig-Wetziken. Das Wort Missionare, das hat inzwischen ziemlich viel Provokation drin. Ziemlich viele Leute hören das Wort gar nicht mehr gern. Überhaupt nicht mehr gern. Ich konnte ein Auto übernehmen, jetzt hier in der Schweiz. Und dann bin ich in die Garage gefahren, wo immer den Service gemacht haben am Auto. Und das, der Garagist ist auch Christ, geht auch in eine Freikirche. Und dann hat er gesagt, ja, also eben, hat er mich ein bisschen ausgefragt, was ich, ja, du bist jetzt gerade in die Schweiz gekommen, okay, ja, von wo denn? Und dann habe ich gesagt, ja, von Senegal, von Afrika. Und dann, ja, was machst denn du dort? Und so gibt sich halt das eine aufs andere, oder? Und ich bin vorsichtig mit dem Wort Missionar, ich brauche das eigentlich fast nie. Ich brauche ein anderes Wort, ich sage, ich arbeite dort für ein christliches Hilfswerk, oder so. Aber der hat dann gerade geschnallt, weil er selber in eine Freikirche geht. Aha, du bist Missionar, hat er dann gesagt. Und dann hat er gerade gesagt, weißt du was, ich habe den Eindruck, das Ganze mit Mission ist eine altmodische Sache. Er hat sogar ein super Fremdwort gebraucht. Ist anachronistisch, also ist gegen Zeit, das geht jetzt gar nicht mehr. Ist völlig out of date, also würde man auf Englisch sagen. Das passt jetzt wirklich nicht mehr. Ich glaube, die Zeit ist absolut vorbei. Das ist eine Anmassung. Mission dürfte es nicht mehr geben. Und dann, ja, habe ich ein paar Mal leer geschluckt und dachte, ja, was will er mir sagen? Will er mein Auto nicht flicken, oder was? Ich habe dann gesagt, ja, man kann das ja verschieden anschauen, man kann auch verschiedene Wörter brauchen und ja auch das Wort Mission, weil es ein bisschen beleidigt ist, brauche ich selten, selber selten oder nicht. Und gleich, es ist eigentlich ein Wort, das sehr viel aussagt und wo seine Bedeutung und Gültigkeit eigentlich hat. Und ich habe dann gefunden, wo es in der Vorbereitung für heute Morgen und für die Predigt gegangen ist, ich möchte eigentlich dort ansetzen. Was ist der Sinn und der Auftrag von der Gemeinde? Oder wenn ich das Wort Gemeinde oder Kirche, kann man beide Wörter austauschen, brauchen. Was ist der Sinn von der Kirche da, von der Gemeinde da? Was ist der Sinn und der Auftrag, also von der globalen Kirche, von der globalen Gemeinde, von all denen, die zu Jesus Christus gehört und ihm nachfolgen? Was ist der Sinn und der Auftrag von der lokalen Kirche und Gemeinde und von mir selber, wo wir ein Teil davon sind? Was ist der Sinn und Auftrag? Und ich möchte auf das eingehen, vor allem mit dem, der Sinn und der Auftrag ist lokal und global. Ich fange ganz bewusst so an und jetzt gehen wir dann in die Apostelgeschichte rein und ich möchte sehr viel Text lesen, aber auch erzählen, wie als Geschichte, weil das ist eine spannende Geschichte, die dort in der Apostelgeschichte passiert ist. Mega spannend. Und bevor wir dort eingehen, möchte ich einfach nochmal sagen, warum dass ich das bewusst so gewählt habe, lokal und global. Wiederum, ich bin begegnet konstant eben Christen, die sagen, du bist Missionar zu Afrika. Ja. Und eben, die Zeit ist vorbei. Eigentlich ist jetzt das Missionsfeld da bei uns vor der Tür. Wir müssen nicht mehr auf Afrika gehen. Die Zeit ist vorbei. Also, viele Christen, Evangelikale auch, die sagen, es ist nur lokal. Es ist nur lokal, es ist nicht global. Und dann empfinden sie immer wieder die Typen, die Missionare, die von Afrika kommen oder von Südamerika oder von Asien, die, die eben irgendwo weit herkommen, empfinden, Mission ist nur global. Das ist nur, was aussen passiert. Und das ist auch nicht richtig. Und das wollen wir jetzt entdecken in der Bibel. Irgendwie die Balance, dass, ich sage jetzt Mission oder Evangelisation, Sinn und Auftrag von der Gemeinde immer lokal und global ist und es gehört zusammen und man kann es nicht auseinanderpflücken. Es passiert gleichzeitig, es geht zusammen und es betrifft uns alle, die zur Gemeinde Jesu gehören. Jawohl, ich möchte mit dem Text, wo der Tarun schon gelesen hat, vor allem mit einem Vers am Schluss von dem Text, möchte ich nochmal anfangen. Also, wenn ihr gut gehört habt, wo der Tarun gelesen hat, das war, die Apostelgeschichte fängt dort an, nachdem Jesus wieder auferstanden ist, also nach Ostern, würde man sagen, nach der Auferstehung. Und dann ist Jesus den Jüngern immer wieder begegnet. In unterschiedlichen Situationen ist er ihnen begegnet. Offensichtlich ist er immer wieder verschwunden und wieder auftaucht. Und für die Jünger, jetzt müsst ihr euch das vorstellen, das ist euer Vorbild, euer Leiter, euer Chef. Und er taucht immer wieder auf. Und die Jünger sind eben die Nachfolger von Jesus, die sind verunsichert gewesen. Was läuft jetzt? Er kommt und geht und gibt uns Anweisungen und es heisst dort in dem Text, 40 Tage lang nach der Auferstehung ist das abgelaufen. Und das war eine spannende Zeit. Die Jünger sind dann zusammengeblieben. Sie haben auch gedacht, komm, wir bleiben zusammen, dass, wenn Jesus auftaucht, dann sehen wir ihn alle miteinander und so weiter. Und das ist so passiert. Und bei jeder Gelegenheit, wo Jesus mit ihnen zusammen war, hat er ihnen wieder ganz grundlegende, wichtige Anweisungen gegeben. Ganz wichtige, ich sage jetzt mal, Prioritäten übergegeben, wo sie sich daran halten sollten. Er hat gesagt, ich gehe jetzt dann und ihr müsst jetzt da warten, in Jerusalem, bleibt da in Jerusalem und dann kommt der Heilige Geist auf euch. Und der wird euch Kraft geben und euch ausrüsten, der wird euch helfen, dass ihr könnt meine Zeugen sein. Also da nochmal der Text. Aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und wo Jesus das gesagt hat, glaube ich, dass die Jünger das nicht gecheckt haben. Sie haben es absolut, seine Nachfolger da, der Petrus und der Andreas und der Jakobus, die haben nicht gecheckt, wirklich voll, was Jesus ihnen da sagt. Aber es ist eigentlich auch egal gewesen, weil Jesus hat ihnen gesagt, schaut, das wird passieren, ich werde das machen. Das werdet ihr erleben. Und immer wieder, während dem etwas passiert ist, ist es ihnen in den Sinn gekommen. Und was dann passiert ist und der Ablauf, eben den möchten wir auch miteinander ein bisschen anschauen. Das sollte nicht, ich hoffe, es ist kein Überladen mit einfach Bibeltext, sondern das ist eine mega spannende Geschichte. Und ich hoffe mir, jedem gelingt das so ein bisschen wie in einem Film, dass er sich selber jetzt unter die Jünger rein kann versetzen. Und die Jünger haben dann gefragt, Jesus, tust du jetzt das israelitische Reich, jetzt übernimmst du die Führung, du wirst doch jetzt König, oder? Und mir, eben, du gibst dann unseren Ministerposten und so, und ich werde dann vielleicht Hauptmann und dieses und jenes. Die haben ihre Aspirationen gehabt, die haben wirklich gemeint, die haben eine ganz andere Sicht gehabt. Und Jesus hat ihnen gesagt, im Prinzip, ja, dass da Zeit und Stunde und wie das passiert, das geht euch nichts an, das weiss der Vater. Aber ich sage euch, der Heilige Geist kommt auf euch und der wird euch befähigen und dass ihr könnt meine Zeugen sein. Zuerst wo? In Jerusalem und dann in Judäa, ihrem Land eigentlich, und dann auch in Samaria, im Nachbarland, aber dann bis ans Ende der Erde, bis in die entferntesten Gegenden der Erde. Und dann, das ist im Apostelgeschichte im Kapitel 1, wo Jesus ihnen das gesagt hat. Und dann wissen wir die Geschichte, dass Jesus aufgefahren ist, in den Himmel aufgenommen worden ist, sich entfernt hat und seitdem bis heute nicht mehr sichtbar ist, aber nicht weniger lebendig und gegenwärtig und aktiv. Und Jesus ist zwar aus ihren Augen verschwunden, aber er ist aktiv durch den Heiligen Geist mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern geblieben. Und dann heisst es dort im Kapitel 2, das ist eben die Geschichte, wo der Heilige Geist in Stelle von Jesus oder Jesus durch den Heiligen Geist als dreieiniger Gott zu den Jüngern gekommen ist und in sie hineingekommen ist. Und dann steht dann dort, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Das war also das Pfingsten. Wo die Jünger zusammen waren, hat es ein Brausen gegeben, ein riesen Lärm, irgendwie wie ein Donner oder ein Gewittersturm und dann ist auf jeden von den Jüngern so ein Zeichen von wie eine Flamme runtergekommen, ein Feuer. Und dann haben sie eben angefangen, erfüllt vom Heiligen Geist, die fremde Sprache zu reden. Das ist nicht passiert, damit die Jünger sich ein bisschen schön und happy gefühlt worden sind, dass es ihnen wohl war, weil ja jetzt Jesus nicht mehr rum war. Jetzt haben wir ja ein bisschen etwas anderes. Das ist nicht der Grund gewesen. Jesus hat das auf diese Art gemacht, mit einem ganz bestimmten Ziel, mit einer Bestimmung hat er das so gemacht. Und wir lesen jetzt weiter. Dann im Vers 11 heißt es ja dann, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nicht-Juden, die den jüdischen Glauben angenommen haben, auch Kreter und Araber befinden sich unter uns, und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache, in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Also, dass die Aufmerksamkeit und das Pfingstwunder ist passiert, weil nach dem Pfingstfest sind so viele Ausländer dort in Jerusalem. Und Gott hat sie befähigt, um in Sprachen zu reden, die sie nie gelernt haben, damit alle in ihren eigenen Sprachen das Evangelium hören. Die grossen und wunderbaren Dinge, die Gott da hat zur unserer Errettung. Und dann steht weiter, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Also, die Erfüllung durch den Heiligen Geist, die Befähigung zum Zeugen sein, wo in Jerusalem, hat sich bereits, ich sage mal einen Tag später, oder da dem Pfingsttag, hat sich bereits voll erfüllt. Aber angefangen erfüllen und erfüllt sich bis heute, geht das weiter, dass es Zeugen braucht in Jerusalem, im wirklichen Jerusalem von Israel. Dass es Zeugen braucht, die dort in dieser Sprache, wo die Leute verstehen, ihnen die grossen und wunderbaren Dinge, das Evangelium bringen von Gott durch Jesus Christus. Das hat also voll sich angefangen zu erfüllen. Und das ist der Sinn eigentlich vom ganzen Pfingstgeschehen. Und dann, was ist das Resultat daraus? Da sind Menschen gekommen und haben gesagt, jawohl, ich glaube das. Ich höre das jetzt erstmal, dass Jesus für mich gestorben ist am Kreuz. Das hat Petrus nämlich dort verkündigt. Dass wir Vergebung von unserer Schuld haben und dass Jesus Christus lebt und Herr und König von unserem Leben, von uns möchte sein. Die Leute da haben gesagt, viele, 3000 haben gesagt, jawohl, das glaube ich. Die haben sich bekehrt. Die haben das angenommen. Einfach so eine Frage zwischendurch. Habe ich das auch angenommen? Habe ich mich bekehrt? Habe ich auch gesagt, jawohl, das glaube ich. Und ich will Jesus Christus nachfolgen als mein Herr und mein König, wo mir das ewige Leben gibt. Haben wir das gemacht? Das ist passiert. Und das da, was jetzt da passiert ist, ist jetzt das lokal gewesen oder global? Das ist eine blöde Frage, rhetorisch eigentlich, oder? Und ihr denkt, hey, was macht der da für Erstklassunterricht oder so? Ist ja eigentlich so offensichtlich, es liegt ja da. In allen Sprachen. Die Araber waren da, die Kreter, und von der ganzen Welt waren Leute da. Das Zeugnis von Petrus, da, seine Predigt, seine Evangelisation, war lokal für die Juden, heisst es da im Text, ganz klar, für die Juden und für die Nichtjuden. Und es war für die Jerusalem-Bürger, und sie war gleichzeitig für die ganze Welt und hat voll eingeschlagen. Auf allen Ebenen. Also, müssen wir doch eindeutig sagen, es hat so angefangen, der Auftrag von Jesus, seine Verheißung war lokal und global. Die erste Erfüllung war lokal und war global. Und so ist die Geschichte weitergegangen. Wir gehen in der Apostelgeschichte ein bisschen weiter, im Kapitel 2. Und zwar heißt es dort, viele nahmen, im Vers 41, 42, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, das haben wir vorher schon gehört, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt, ihre gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und ich mag mich gut erinnern, als ich an der Bibelschule war und nachher bin ich ja eben als junger Prediger gerade da in Ephrätika eingesetzt worden mit einem kleinen Hauskreis. Wir sind, glaube ich, etwa 10 oder 12 Leute gewesen, in diesem kleinen Hauskreis, da zu Frätigen, wo ich dann quasi als Pastor angefangen habe. Und ich bin angestellt gewesen, eigentlich von der FEG Wetziken für den Einsatz, für die Arbeit da in Frätigen. Und bin durch das auch mit dem René Christen, der hier Pastor war, und Jakob Winzler in Wetziken, und mit vielen Pastoren im Bund von der freievangelischen Gemeinde bin ich in Kontakt gekommen. Dann auch da mit Winterthur, der Wolfgang Föhler war noch da gewesen, und so weiter und so fort. Und unter den Pastoren haben wir mal eine Diskussion gehabt und einen Vortrag, weiss noch gut, an einer Predigerkonferenz. Also, der Sigi Nüsch ist natürlich älter als ich, er ist immer mein Vorbild vorausgegangen, oder? Er war immer der gewesen, als einer, der immer vermittelt hat und immer geschaut hat, dass die Leute nicht sich die Köpfe einschlagen. Danke, Sigi. Also, und in dieser Zeit war dann die Diskussion, was ist das Wichtigste in einer Gemeinde? Was ist der Sinn und Auftrag von einer Gemeinde, von einer Kirche? Und viele haben sich nur den Vers 42 da genommen und haben gesagt, es geht um die Lehre der Apostel, also das eben Predigt, was ich jetzt mache eigentlich, oder? Dass man die Bibel lehrt, predigt. Dann geht es um Gemeinschaft, das Zusammensein, wie es da heisst, der Zusammenhalt, gegenseitige Liebe, dass man sich gegenseitig hilft. Gemeinschaft in der Gemeinde ist eine ganz wichtige Priorität. Und dann ist es das Abendmahl, wo wir uns eigentlich als Basics, an die Grundlagen erinnern, warum wir überhaupt zusammen sind. Jesus Christus als unser Herr und Erlöser. Und dann das Gebet, dass wir auch zusammen beten und uns auf diese Art aufbauen und ermutigen. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, ja, das wären also 4 Prioritäten, die im Vers 42 stehen. Aber eigentlich die wichtigste Priorität, oder es ist eigentlich gar nicht darum, ob die wichtigste, eine der Prioritäten ist die Evangelisation im Vers vorher. Evangelisation ist für mich ein DNA Gottes für Gemeinde, für seine Gemeinde global, für seine Gemeinde lokal. Evangelisation ist ein wichtiger Teil, Vers 41. Und dann kommt Vers 42, mit der Lehre, mit der Unterweisung, in Gottes Wort und Gemeinschaft. Und das alles sind ganz wichtige Bestandteile von einer Kirche, von einer Gemeinde. Ganz wichtig für eine Gemeinde, dass sie leben kann, dass sie lebt. Aber was man nicht darf, ist der Vers 41 ausklammern, wo von der Evangelisation redet, wo passiert ist. Die Evangelisation. Eine Gemeinde, jede Gemeinde, lokale Gemeinde, wo Jesus dient, muss Evangelisation als ein Teil von ihrer DNA haben. Wie, mit welcher Methode, von dem rede ich jetzt einmal gar nicht. Auf wie, dass wir Evangelisation. Also, dass wir den Heiligen Geist bekommen, dass wir Zeugen sein können. Eben, wo? Dort, wo wir zuerst sind, in Jerusalem, in unserem eigenen Land, in Judäa, oder da Schweiz, und in den Nachbarländern, und bis ans Ende der Erde. Das ist DNA Gottes. Evangelisation ist eine der wichtigsten Prioritäten für eine Gemeinde, die lebendig sein will. Und in der ersten Gemeinde ist ja das eben auch dann wirklich passiert. Wir können nicht die Apostelgeschichte, wie das genau abgelaufen ist, das können wir nicht kopieren. Müssen wir auch nicht. Das ist hier passiert. Dort in Jerusalem. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alles Äußerliche oder irgendwie im Ablauf oder so irgendwie kopiert. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir verstehen, was Gottes Plan da drin ist, in dem Geschehen. Dass wir verstehen, was Gottes Wille da drin ist. Was seine DNA ist für seine Gemeinde, die da entstanden ist in der Apostelgeschichte. Nicht, wie es abgelaufen ist und die äußeren Umstände und das Kulturelle drumherum, das ändert. Wir sind nicht mehr dort. Wir sind 2000 Jahre, kommen wir nach dieser Gemeinde. Und kulturell sieht das ganz anders aus. Ich habe keine lange Gewänder an, wie die hatten. Ich habe ein langes Gewand an in Senegal. Das ist aber wieder etwas anderes. Eben, das ist kulturell. Nur zum Sagen, das geht nicht darum, dass man da irgendetwas kopiert, wo dort gerade so abgelaufen ist, sondern dass wir verstehen, was Gottes Plan, Sinn und DNA ist für die Gemeinde Jesus. Also, es geht ja dann weiter. Einfach zum Wiederholen, das, was dort passiert ist, ist lokal und global passiert. Es geht weiter in der Apostelgeschichte 18, also es ist so viel dort drin passiert in der Apostelgeschichte. Das Beste ist immer, man liest das selber und nochmal und nochmal und man begeistert sich an dem Action-Thriller, an dem Action-Film, der da in der Apostelgeschichte abläuft. Aber ich mache jetzt so Sprünge, ich mache so Snippets aus dieser Geschichte raus. Was dann passiert ist, ist, dass eben der Petrus, der Johannes sind verhaftet worden, sind ins Gefängnis gekommen und dann durch ein Wunder, durch einen Engel, wo sie befreit, sind sie rausgekommen. Und dann immer stärker hat die Verfolgung angefangen von den Christen. Die Juden, sowie die Römer und die Leute drumherum haben gar keine Freude gehabt an dieser Riesenbewegung, wo sich plötzlich Tausende bekehrt haben. Tausende anfangen, Jesus nachzufolgen. Das ist eben passiert dort in Jerusalem. Das hat der Jude, der führende Schicht, der Politiker und der Besatzung überhaupt keine Freude gemacht. Und dann heisst es eben in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 1, noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen, zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Das ist passiert, nachdem der Stephanus gesteinigt worden ist. Auch der Stephanus hat bis zu seinem letzten Atemzug ist er ein Zeuge gewesen von Jesus Christus als der Erlöser und der Herr, der lebendige Herr. Und dann ist er gesteinigt worden, ist gestorben. Und dann heisst es da im Kapitel 8, und von dort weg ist die Verfolgung losgebrochen. Und jetzt müssen wir überlegen, die Gemeinde in Jerusalem, die hat dann keinen Plan aufgestellt, weil Jesus gesagt hat, wir sollten bis ans Ende der Erde Zeugen sein. Also gut, jetzt müssen wir einen Plan machen. Wie machen wir das am besten? Das ist einfach passiert. Sie sind Zeugen gewesen und die Verfolgung ist losgebrochen. Und durch die Verfolgung, die da losgebrochen ist, hat Gott angefangen, seine Jünger, seine Nachfolger zu verteilen, wo von Judäa, von Jerusalem raus nach Judäa und dann ganz Samaria und weit darüber aus sind die Christen geflohen. Und das war Gottes Plan gewesen, aber wie er es ausgeführt hat, war dann gar nicht angenehm gewesen für die Christen. Die Steinigung von Stephanus und die Verfolgung, wo dann eben auch der Saulus sich drin engagiert hat, um Christen fertig zu machen, die ist dann gar nichts Schönes gewesen. Und trotzdem, Gott hat das gebraucht, damit das Evangelium verbreitet wird. Damit Menschen in Judäa, Samaria und bis ans Ende eben die gute Botschaft hören, das Evangelium. Und das ist auch heute noch so. Mission passiert nicht nur auf eine geplante, ruhige Art, wo man alle Risiken ausschliessen kann, mit einer Vision und mit einer Zielsetzung und Strategie, wo wir Christen machen, sondern Mission passiert einfach. Und es geht darum, dass wir einzelne Christen, Nachfolger, einfach Jesus zur Verfügung stehen. Dass er uns einsetzen kann. Ob das auf leichten Wegen geht, durch leichte Lebensumstände oder durch schwere. Er will uns brauchen. Und er wird uns brauchen. Er ist der souveräne Gott. Und wenn wir ihm gehören, dann führt er uns. Können wir uns hundertprozentig darauf verlassen. Und dann heisst es, die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Jetzt kommt auch so ein Typ rein. Das war auch ein Missionar. Also der Philippus kommt da rein. Also die haben sich verstreut wegen der Verfolgung. Und überall, wo sie angekommen sind, haben sie das Evangelium bekannt gemacht. Unter denen war auch der Philippus. Und jetzt kommt die Geschichte. Da hat Gott zum Philippus gesagt, hey, Philippus, ich habe einen Spezialauftrag für dich. Bist du bereit? Wenn Gott das zu dir heute sagt, egal in welchem Alter das du bist, ob du jetzt 80 oder 90 bist, oder ob du 14 oder 15 bist, oder 10, und Gott dich heute fragt und sagt, hey, ich sage, ich brauche jetzt einfach einen Namen, ich, Tarun kann ich, den Namen darf ich brauchen, ich glaube, er schlägt mich nicht ab nachher. Hey Tarun, ich habe einen Spezialauftrag für dich. Die Frage ist, wie reagiert der Tarun? Sagt du, Moment, ich habe keine Zeit. Oder sagt er, Herr, da bin ich, brauch mich. Und das hat der Philippus gesagt. Und dann hat Gott gesagt, jetzt musst du dort an die Strasse aus Jerusalem, die Strasse, die eben in Sinai runtergeht, Richtung Ägypten. Und dann dort tue ich dich dann weiter zeigen, was dann los ist. Und dann ist der Philippus dort runtergegangen an die Strasse, einfach weil der Heilige Geist, weil Gott durch den Heiligen Geist ihm gesagt hat, geh dort runter. Ist er dort an die Strasse gegangen und dann hat er gesehen, einen mit einer Kutsche vorbeifahren. Der äthiopische Minister, der ist in Jerusalem gesehen auf einer Pilgerfahrt und der hat das Buch von Jesaja gelesen. Und dann ist es Weile, oder die Kutschen, vor allem wenn dann irgendein Mulesel vorne dran ist, oder Esel, kann man auch gut mitlaufen, kennen das gut. Also, wenn sie mich auch aufladen in Afrika auf einen Eselswägeli, dann sage ich immer, nein, danke, ich kann so schnell laufen wie ihr. Und dann ist der Philippus mit dem gelaufen und hat gehört, dass der laut, das aus dem Jesaja liest. Und dann steht, einfach aus dem Vers 34, der Äthiopier wandte sich an Philippus und sagt, bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Und im Vers 35 geht es dann weiter und heißt, da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Ist das jetzt lokal oder global? Was ist das? Evangelisation ist da passiert mit dem Philippus. An den Kämmerer oder den Eunuch, den Beamte, er war Finanzbeamte, Minister von der Königin in Äthiopien. Und wisst ihr was? Die amharisch-äthiopische Chile, orthodoxe Chile, sagt bis heute, dass ihr Ursprung da drin, in dieser Evangelisation ist. Ich bin einiges gereist in Äthiopien und es ist ganz klar, für die amharisch, die äthiopisch-orthodoxe Kirche ist klar, die Evangelisation von Philippus, durch das sind sie, ist gemeint, von Jesus in Äthiopien entstanden. Von da bis heute. Ist doch global, oder? Ist ein lokaler Einsatz gewesen, ein Mensch wie der Philippus, der sich einfach Gott zur Verfügung gestellt hat. Und so ist es passiert. Also, und wenn wir in dieser Geschichte weitergehen, in der Apostelgeschichte 10 kommt dann die Geschichte, wo Gott hat müssen den Paulus überzeugen, dass eben das Evangelium nicht nur für die Juden ist, dass er muss zum Cornelius, zu dem Römer gehen. Und da ist er mit einer Vision passiert. Mir fehlt jetzt Zeit, um diese Geschichte zu erzählen. Und das ist dann einfach passiert. Und der Petrus ist Gott zur Verfügung gestanden und hat mitgemacht. Das ist einfach passiert. Wahrhaftig begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Der Einsatz ist lokal in Jerusalem passiert, Petrus zum Cornelius, dem Römer, und er ist gleichzeitig ein globaler Einsatz. Und Gott hat den Petrus überzeugen, hey, unser Auftrag, der Sinn und Auftrag für dich persönlich und für die Gemeinde Jesu ist immer lokal und ist global. Ja, zum Abschluss möchte ich noch aus der Apostelgeschichte 13 zitieren. Das ist die Gemeinde in Antiochia, in Syrien, nahe von Damaskus. Und dort in der Gemeinde, das steht in dem Vers vom Vers 1 an, in der Gemeinde von Antioche gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manain, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Das ist dann das erste Mal, wo eine Gemeinde eben den Auftrag bekommen hat von Gott, aussenden. Und die Gemeinde in Antiochia hat das gemacht. Sie haben dann den Barnabas und den Saulus oder den Paulus ausgesendet. Also auch da wieder, die Gemeinde wo ist wie lokal und hat sich jetzt von Gott aber einsetzen lassen, um auch einen globalen Einfluss, einen globalen Auftrag wahrzunehmen. Und so gehört das zusammen. Also der Sinn und Auftrag für die Gemeinde, für die Kirche, ist eigentlich Zeuge sein für Jesus Christus, lokal und global. Immer miteinander, das geht immer zusammen und gehört zusammen. Also auch wenn wir den Begriff Mission nicht brauchen wollen, dann können wir andere Begriffe brauchen, aber inhaltlich bleibt es das Gleiche. Das Engagement, die evangelistische Ausrichtung, die evangelistische Bereitschaft zum Zeugen sein, lokal da, und das heisst für FEG Frediker, in Frediker, im Kanton Zürich, und bereit sein, sich zu engagieren, schweizweit, was möglich ist, nach Möglichkeiten, wie Gott und der Heilige Geist euch führt, und dass ihr euch engagiert auch, eben bis ans Ende der Erde, global engagiert. Und das macht ihr, das weiss ich auch mit der ganzen Ausländerarbeit, mit dem Deutschunterricht, wo ihr angefangen habt, hier in der Gemeinde. Das finde ich grandios, grossartig. Ich glaube, der Heilige Geist hat euch da reingeführt und wird euch weiterführen in dieser Arbeit. Das ist enorm wichtig. Die ist lokal und global. Gleichzeitig habt ihr angefangen, eben uns auszusenden. Und das ist ebenfalls ein globales Engagement. Ein globaler Auftrag, den ihr so wahrnehmt. Ihr habt weitere angefangen aussenden. Ich habe nicht die ganze Liste. Ich weiss nur, das Bütiker sitzt da. Und das Manales haben wir vorher gesehen. In Lateinamerika, Zentralamerika. Und ihr habt noch mehr ausgeschickt. Die Liste weisst du, Tar, und du kannst die nochmal durchgeben. Ich finde das super und nochmal herzlichen Dank. Wir sind in eurem Auftrag. Stehen wir dort aus? Eigentlich im Auftrag von Jesus, wo euch gesagt hat, wo der Prediger gesagt hat, schickt doch die zwei aus, sendet sie aus für den Auftrag, den ich sie dazu berufen habe. Herzlichen Dank und bleibt dran. Individuell, persönlich, denkt dran, wir sind Zeugen für Jesus. Da, wo wir sind, und er tut uns befähigen durch seinen Heiligen Geist, dass wir das richtig wahrnehmen können. Danke vielmals und Amen.